Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Programm heute zwei Bücher des viel zu früh verstorbenen Journalisten und Publizisten Roger Willemsen. Dazu gleich ein Gespräch. Zu Beginn widmen wir uns der Philosophin, politischen Aktivistin und Mystikerin Simone Weil. 1909 in Paris geboren, starb die Französin mit nur 34 Jahren im englischen Exil. Ein Werk konnte sie nicht veröffentlichen und trotzdem erlangte sie Berühmtheit, und zwar mit ihren Cahiers, ihren Notizbüchern. Gustave Thibon, ein christlicher Philosoph und Freund Weils, stellte nach dem Zweiten Weltkrieg Texte aus diesen Cahiers zu einem Buch zusammen, betitelt mit Schwerkraft und Gnade. Dieser Band in der Übersetzung von Friedhelm Kemp aus dem Jahr 1953 liegt jetzt wieder vor, und zwar bei Matthes und Seitz. Alles Weitere von Thomas Palzer.
Im Februar 1909 in Paris als Tochter eines jüdischen Arztes und dessen jüdischer Frau geboren, studiert Simone Weil Philosophie und wird danach Lehrerin. Hätten wir uns in ihrem Umkreis befunden, wären wir möglicherweise genervt gewesen von Weils vehementer Suche nach dem Absoluten, einer Suche, die sie von der Gewerkschafterin zur Mystikerin führte. Schwerkraft und Gnade lautet der Titel ihres ersten 1947 erschienenen Buchs, einer Textsammlung. Schwerkraft und Gnade ist eine Art Physik des Daseins, das bedeutet eine Metaphysik der Physik, die deren zentrale Begriffe wie Kraft, Energie, Mechanik, Gleichgewicht, Gegensatz, Widerspruch, Schwerkraft in einen ungewöhnlichen moralischen Zusammenhang stellt. Bevor Simone Weil vor der Gestapo nach Marseille geflüchtet, die Stadt am 7. Juni 1942 mit dem Ziel Casablanca verlässt, übergibt sie ihrem Freund, dem christlichen Philosophen Gustave Thibon, am Bahnhof ein Paket, in dem sich 11 Hefte mit Notizen befinden. Thibon bekommt das Konvolut zur freien Verfügung für den Fall, dass die Verfasserin der Tod ereilen sollte. Zu dieser Zeit verschlechtert sich deren Gesundheitszustand, und ihr sozialer Aktivismus schlägt endgültig um in eine spirituelle Wahrnehmung der Welt. Nach Weils Tod im August 1943 trifft Thibon aus den ihm überlassenen, später sogenannten Cahiers, eine Auswahl. La Pesanteur et la Grâce erscheint 1947 auf Französisch unter dem Titel Schwerkraft und Gnade, 1952 auf Deutsch.
Menschliche Mechanik. Wer leidet, sucht sein Leiden anderen mitzuteilen. Sei es durch Misshandlungen, sei es dadurch, dass er ihr Mitleid hervorruft, um es so zu vermindern. Und derart vermindert er es in der Tat. Wer ganz unten ist, wen niemand bedauert, wer über niemanden Gewalt hat, den er misshandeln könnte, wenn er weder ein Kind hat noch irgendein Wesen, das ihn liebt, bei dem bleibt das Leiden in ihm und vergiftet ihn. Das ist unentrinnbar wie die Schwerkraft. Wie kann man sich davon freimachen? Wie befreit man sich von dem, was wie die Schwerkraft ist?
Simone Weils Sammlung an Meditationen und mystischen Betrachtungen entwickelt sich im Lauf der Jahre zu einer der einflussreichsten Quellen der französischen Philosophie. Im deutschen akademischen Betrieb wird Simone Weil bis auf den heutigen Tag dagegen kaum wahrgenommen, was vielleicht damit zu tun hat, dass für Weil die Wissenschaft nicht befähigt ist, zur Wahrheit durchzudringen.
Ist es nicht überdies eine anerkannte Tatsache, dass die Astronomie aus der Astrologie, die Chemie aus der Alchemie hervorgegangen ist? Aber man deutet diese Nachfolge als einen Fortschritt, während es sich um einen Verfall der Aufmerksamkeit handelt.
Der Widerpart zur Material World, zur Welt der Atome und Neuronen, ist nicht der Geist, denn der Geist kann die Gesetze der Schwerkraft zwar erkennen, er kann sie aber nicht aufheben. Im Sinne Weils können die Gesetze der materiellen Welt allein durch Gott aufgehoben werden. In der Konfrontation mit dem Materiellen erfährt der Mensch, was es bedeutet, unterworfen zu werden, etwa unter die Gesetze der Schwerkraft. Eine moderne Form dieser Unterwerfung ist die Fabrik. Nur die Anerkennung der eigenen Geschöpflichkeit kann den durch die Maschine versklavten Menschen mit seinen Schicksalsgenossen solidarisieren und macht es dann möglich, Arbeit neu und menschlicher zu gestalten. Folglich engagiert sich die Philosophin seit dem Studium stark in der Gewerkschaft und in den von dieser organisierten Studiengemeinschaften und wird als rote Jungfrau der Öffentlichkeit bekannt. Im Winter 1934 beschließt sie sogar, selbst in einer Fabrik zu arbeiten, um endlich in Kontakt mit der Wirklichkeit treten zu können.
Die Arbeiter haben ein noch größeres Bedürfnis nach Poesie als nach Brot. Das Bedürfnis, dass ihr Leben Poesie sei. das Bedürfnis nach einem Licht der Ewigkeit. Diese Poesie kann einzig der Religion entspringen. Nicht die Religion, die Revolution ist Opium für das Volk. Dass sie diese Poesie entbehren müssen, erklärt alle Formen des sittlichen Verfalls.
Bei aller marxistischen Schulung folgt Wei einem christlichen Liebesverständnis, insofern nämlich als in der geschundenen Kreatur und dem schuldlos Erniedrigten der jeweils Nächste erkannt werden muss. Ihn gilt es unbedingt zu lieben wie sich selbst. So teilt die Philosophielehrerin Simone Weil die Hälfte ihres Gehalts mit den Arbeitslosen.
Das Gewissen erliegt der Täuschung durch das Soziale. Die überschüssige, imaginative Energie ist größtenteils dem Sozialen verhaftet. Man muss sie davon ablösen. Das ist die schwierigste Ablösung. In dieser Hinsicht ist die Meditation über den sozialen Mechanismus eine Läuterung von höchster Wichtigkeit. Das Soziale zu betrachten, ist ein nicht minder guter Weg, sich zurückzuziehen. Darum war es nicht verkehrt, dass ich mich so lange mit Politik abgegeben habe.
Mit Hitlers Erfolgen macht sich in der politischen Aktivistin Simone Weil Resignation breit. Sie ist der ewigen, unfruchtbaren politischen Diskussionen und Konferenzen leid. Dazu kommen ihre rasenden Kopfschmerzen, die die Philosophin seit langem plagen und deren Ursache zu ergründen den Ärzten nicht gelingt. Zunehmend wendet sie sich spirituellen Erfahrungen zu. Auf einer der in den Sommer 1937 bis 38 zahlreich unternommenen Italienreisen besucht sie bis zu dreimal täglich Messen und kirchliche Konzerte. Nach den eigenen Worten Weis erlösen diese Erlebnisse sie von ihren Kopfschmerzen und ermöglichen es, dass die Passion Christi ein für allemal in ihr Aufnahme findet. Zwar ist die Wirklichkeit für Simone Weil physikalisch, aber zugleich durchdrungen vom Geist Gottes, von dessen Gnade. Anders als der kartesische Körper-Geist-Dualismus zeigt sich in einer von divinatorischer Gnade durchtränkten Realität ein gewisser Widerspruch, welcher für Weil nun aber gerade die Wirklichkeit als Wirklichkeit verbirgt. Anders gesagt ist die Gnade wirklicher als die Schwerkraft der Wirklichkeit.
Einzig der Widerspruch beweist, dass wir nicht alles sind. Der Widerspruch ist unsere Schlechtigkeit. Und das Gefühl unserer Schlechtigkeit ist das Gefühl der Wirklichkeit. Denn unsere Schlechtigkeit ist nicht etwas, das wir erfinden. Sie ist wirklich.
Angesichts des eigenen Ungenügens verbindet sich Simone Weils asketischer Charakter immer stärker mit ihrer Sehnsucht nach dem Absoluten. Hat sie sich aus Sympathie mit den Menschen im von den Deutschen besetzten Frankreich, die nicht genug zu essen haben, ein Hungerregime auferlegt, werden Essen und Liebe für sie zu einem immer größeren Widerspruch, der sie nach und nach dazu treibt, ganz zu ihrem eigenen Verschwinden beizutragen, zur Decreation, wie die amerikanische Altphilologin und Lyrikerin Anne Carson in einem Text über Simone Weil schreibt. Bei Weil selbst heißt das Rückschöpfung. Schwerkraft und Gnade ist trotz der schwierigen und unzuverlässigen editorischen Voraussetzungen ein Buch, bei dessen Lektüre sich die Ethikkommission der Gegenwart am Kopf kratzen dürften. Weil gruppiert Erkenntnisse unter Überschriften wie das Ich, Entschaffung, Lehre und Ausgleichung. Ihr Rigorismus ist nicht nur rigoros, er ist vor allem hinreißend im wörtlichen Sinn, er reißt einen zu sich hin. Die Philosophin Simone Weil macht Schluss mit der unerträglichen protestantischen Lauheit, die sich längst unter den Verwaltern des Glaubens breit gemacht hat. Schluss mit jenem ranzigen Utilitarismus, der die ethische Haltung der Gegenwart zu den Fragen des Menschen infiziert hat.
Thomas Palzer zu Schwerkraft und Gnade von Simone Weil in der Übersetzung aus dem Französischen von Friedhelm Kemp und mit einem Essay von Frank Witzel. Erschienen ist der Band bei Mattes und Seitz, 249 Seiten, 24 Euro. Vor fast genau 5 Jahren, am 7. Februar 2016, starb der Journalist, Schriftsteller, Fernsehmoderator, Literaturdozent, Übersetzer und begnadete Rhetoriker Roger Willemsen im Alter von gerade mal 60 Jahren an einer Krebserkrankung. Ein vielseitig begabter Mensch, wie man an dieser Aufzählung unschwer erkennen kann. Nun sind im S. Fischer Verlag 2 Bücher mit Texten von Roger Willemsen erschienen, Willemsens Jahreszeiten und Unterwegs vom Reisen, so die Titel. Roger Willemsen reiste gern und viel und er war ein politisch hellwacher Kopf, der mit scharfen Einsprüchen nicht sparte. Letzteres erkennbar an dem Band Willemsens Jahreszeiten, der gesellschafts- und medienkritische Kolumnen versammelt. Und dort findet sich gleich auf den ersten Seiten ein recht provokanter Satz. Tagespolitik ist dazu da, von den Jahrhundertveränderungen abzulenken. Ich habe vor der Sendung mit der Literaturkritikerin Insa Wilke gesprochen. Sie verwaltet den Nachlass von Roger Willemsen. Und ich habe sie zuerst gefragt, ob dieser Satz nicht vielleicht sogar als Motto über allen Texten dieses Bandes stehen könnte.
Ganz bestimmt, weil um das Ablenken ging es ihm ja immer wieder und eben sich nicht ablenken zu lassen, sondern zu merken, was passiert und es auch zu formulieren und zu kritisieren. Andererseits ging es mir so, als ich diese Kolumnen hintereinander weggelesen habe, dass ich wirklich baff war, wie deutlich eben doch auch die Jahrhundertveränderungen in der Tagespolitik sichtbar werden. Also sowohl das, was sich fundamental verändert hat, zum Beispiel, dass Roger Willemsen noch davon schreibt, wie lethargisch die Gesellschaft ist, und inzwischen ist sie ja wirklich durch und durch politisiert und von Müdigkeit und Lethargie kann man wirklich nicht mehr reden. Und andererseits eben auch die Kontinuitäten, dass also 2010 bis 2015 diese Fragen der Einwanderungspolitik, die Krise der Asylpolitik, die Klimafragen, das ist alles da und die gleichen Fragen beschäftigen ihn in diesen Texten, wie sie uns heute immer noch beschäftigen. Und das ist ja sehr lehrreich.
Man kann sich natürlich bei der Lektüre auch amüsieren, muss ich sagen. Roger Willemsen hatte ja erklärte Lieblingsfeinde und die nahm er ja wortgewaltig und mit Spott und Süffisanz unter Sperrfeuer. Ich nenne mal ein paar: Angela Merkel, die FDP, Thilo Sarrazin, die katholische Kirche, Alice Schwarzer, Heidi Klum und bestimmte Medien. Zu den Medien kommen wir gleich noch. Was den politischen Zeitgenossen Roger Willemsen offensichtlich auf die Palme brachte, ja, was war das? Kleinkariertheit? Verlogenheit?
Ja, das sind alles Stichworte, die würde ich so tatsächlich auch nennen. Ich glaube, ganz grundlegend für den politischen Menschen Roger Willemsen war sein Mitgefühl. Das ist, glaube ich, die Grundlage von allem. Von da aus entwickelt sich eigentlich das politische Denken von ihm. Die andere Seite der Medaille ist dann eben, dass er alles persönlich nahm. Und zwar nicht im Sinne, dass es dann privat wurde, sondern er konnte es überhaupt nicht ausstehen, wenn man so gesagt hat, ach, ist doch jetzt egal, das machen wir jetzt irgendwie so. Was ja auch oft in der Politik passiert, hat man den Eindruck. Und damit kam man bei ihm nicht durch. Die Dinge waren nicht egal, sondern sie gingen einen etwas an und er hatte im Blick, dass Menschen betroffen sind. Und ich glaube, von da aus kann man das politische Denken Roger Willemsens erklären.
Wenn wir uns mal die Texte genauer anschauen, Willemsens bevorzugte Stoßrichtung war ja, so habe ich es gelesen, zum Beispiel die Banalität politischer Reden oder auch das unterirdische Niveau bestimmter Medienformate zu brandmarken. Also da zielte seine Kritik ja nicht nur auf Massenblätter wie zum Beispiel die Bild-Zeitung. Er war ja als langjähriger Fernseh- und Radiomoderator auch ein scharfer Kritiker der Verflachung der öffentlich-rechtlichen Medien. Was waren denn da seine Hauptpunkte?
An allererster Stelle die Publikumsverachtung, die er wahrnahm. Also er war ja selber jemand, der durchaus komplex geredet hat. Ich weiß, dass im Publikum manchmal Leute saßen, wenn er auf einer Bühne auftrat, die sich wunderten, dass er einen Satz anfängt und eine halbe Stunde später ihn tatsächlich auch zu Ende bekommt. Also er war rhetorisch komplex. Er hat die Situationen, die er beschrieben hat, aber auch in ihrer Komplexität beschreiben können. Und er hat gleichzeitig eben doch auch ein breites Publikum erreicht, und zwar ein gemischtes. Mehrere Generationen, verschiedene Milieus. Das heißt, er war ein lebendes Beispiel dafür, dass es geht, Gedanken an ein breites Publikum zu richten, was ja ein Punkt dieser Publikumsverachtung ist in vielen Formaten und Medien, dass das nicht geht, die Behauptung. Und darum muss man eben vereinfachen und niedriger ansetzen. Das hat ihn aggressiv gemacht, glaube ich. Und auf der anderen Seite mangelndes Sprachbewusstsein. Also das fängt schon damit an, wenn er Nachrichten geschaut hat, dass er sich darüber aufregte, dass da nicht darüber nachgedacht wurde, was ist denn jetzt der Nachrichtenwert? Und ich glaube, das geht im Moment vielen so, wenn man abends vorm Fernseher sitzt und Tagesthemen oder Heute-Journal guckt, dass man merkt, die werden oft immer weicher. Und oft frage ich mich dann, wurde denn darüber nachgedacht, was bei diesen Meldungen tatsächlich die Nachricht ist? Man hat manchmal den Eindruck, Nachrichtensendungen sind gar keine Nachrichtensendungen mehr.
Im Journalismus zeige man sich zunehmend kommerziell gefällig, so liest man in seiner Winterkolumne von 2012. Hat er eigentlich irgendwann resigniert?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, er war melancholisch und er hat manchmal gesagt, dass er sich als Intellektueller einsam fühlt. Da war ein großer Einschnitt der Tod von Dieter Hildebrand, der für ihn ein Verbündeter war und auch eine Vaterfigur. Das glaube ich schon, aber resigniert sein hätte ja bedeutet, dass er aufhört zu handeln. Und ich glaube, das wäre nicht passiert.
Na gut, aber was das Fernsehen angeht, da beteiligte sich Willemsen bis auf gelegentliche Gastauftritte. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ab 2012 doch nur noch an ausgewählten Literatursendungen.
Das stimmt, das war sogar, glaube ich, ein bisschen früher der Einschnitt. Und das hatte zwei Gründe. Zum einen hat er bei seinen Talkshows selber gemerkt, dass er routiniert wird. Und das war etwas, was er gegen seinen Anspruch ging. Routine, das durfte sich nicht einstellen. Gleichzeitig war aber ein ganz wesentlicher Punkt die Strukturen der Sender. Er konnte da nicht mehr sein Niveau halten. Er durfte nicht mehr so agieren, wie er es wollte und wie es seinem Anspruch Genüge getan hätte. Und darum hat er sie verlassen. Und da haben Sie ganz recht. Das ist dann sicher auch ein Stück weit Resignation und die Erkenntnis, dass in den Strukturen der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, so wie sie damals waren, wie sie, ich glaube, heute auch sind, es schwer ist für Freigeister, was Verwirklichung und Selbstverwirklichung angeht.
Welchen Stellenwert hatte denn für ihn die Literaturkritik?
Ja, ich vermute, dass die für ihn ganz grundlegend eine Bedeutung hatte. Er hat ja als ganz junger Mann unter anderem damit sein Geld verdient, dass er ausgerechnet für Ulla Hahn bei Radio Bremen Beiträge geschrieben hat. Und ich vermute, dass es ihm da ähnlich ging wie mir, dass Literaturlesen und literaturkritisch lesen bedeutet, dass man auch lernt, gesellschaftliche Situationen lesen zu können. Also wirklich ein fundamentales, grundlegendes Instrument, um in unserer Welt zu bestehen. Und das ist sicher für ihn so gewesen. Und gleichzeitig glaube ich, dass er auch da allergisch reagiert hat auf Routiniertheit. Er wollte, das hat er auch manchmal zu mir gesagt, er wollte, dass eine Rezension nicht einfach nach 0815-Schema geschrieben wird, sondern dass man sich Gedanken macht, wie man die Form denn entfalten kann, einen Witz entwickeln kann, wie man auch wirklich scharf analysiert und so. Und gleichzeitig hat er sicher gesehen, dass das auch mit den Produktionsbedingungen zusammenhängt, ob man denn die Zeit und die Möglichkeiten hat, das dann auch so zu entwickeln.
Wenn wir jetzt mal auf den zweiten Band schauen, Unterwegs, so ist er betitelt, Insa Wilke, Sie haben ihn zusammengestellt. Verschiedenste Reise, Feuilletons, nenne ich sie mal, sind hier versammelt. Ist das eine Art von Querschnitt?
Also ich glaube in dem Sinne, dass mir wichtig war, die verschiedenen Facetten zu zeigen, wenn der Schriftsteller Roger Willemsen übers Reisen schreibt. Und man muss dazu sagen, dass ja fast alle seine Bücher in irgendeiner Weise mit dem Reisen zusammenhängen. Sei es, dass sie von Reisen inspiriert sind oder sie vom Reisen handeln. Also das war einfach ein grundlegendes Element seines Schreibens. Und dann gibt es eine Sache, mit der ich als Nachlassverwalterin konfrontiert bin, dass er viele Bühnenprogramme tatsächlich nur in Stichwortform notiert hat. Und da sind ganz tolle Erzählungen dabei, aber die kann ich nicht eins zu eins veröffentlichen. Aber was ich tun konnte, war bestimmte Fragmente, die für mich kleine Juwelen sind, eben in dieses Buch reinzusetzen. Und mir geht es darum, möglichst viel von dem, was er gedacht und geschrieben hat, zugänglich zu machen.
Auch hier tritt uns ja der politische Mensch Roger Willemsen entgegen. Das ist ja gar nicht zu trennen bei ihm sozusagen von anderen Aktivitäten oder wie auch immer. Er bereiste zum Beispiel das zerstörte Afghanistan. Warum insbesondere dieses Land, das ihm offensichtlich am Herzen lag?
Ich glaube, das ist ihm zugestoßen. Und ich vermute, dass er sagen würde, dass in jedem Leben ja manchmal Dinge einem passieren, die ein bisschen zufällig sind und die dann das ganze Leben prägen. Bei ihm war das eine Begegnung mit Nadia Nashir in München damals. Da waren sie, glaube ich, noch Studenten. Nadia Nashir ist heute die Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins, für den er lange Vorsitzender war oder Schirmherr war. Genauer gesagt. Und mit ihr ist er viel in Afghanistan gewesen und hat sich diesem Land verbunden und hat es zu seinem Anliegen gemacht, den Menschen in Deutschland von dort zu erzählen, jenseits der Meldungen, die wir bekommen, jenseits des Embedded Journalism, also des Journalismus, der eben nur in den Möglichkeiten der staatlichen Zugänge sich abspielt. Und er hat eben mit Leuten dort vor Ort reden können und hat Nachrichten von dort hierher gebracht. Und das war ihm wirklich ein großes Anliegen. Und ich glaube, man kann sagen, das ist für ihn wirklich ein Herzensland geworden mit den Menschen dort.
Insa Wilke zu den Bänden Willemsens Jahreszeiten und Unterwegs vom Reisen, Texte von Roger Willemsen, die sie zusammengestellt und herausgegeben hat. Beide 189 Seiten, beide 10 Euro als Taschenbücher. Und noch eine Meldung, die Autorin Iris Wolf bekommt für ihren Roman Die Unschärfe der Welt den mit 5000 Euro dotierten evangelischen Buchpreis 2021. Das Buch erzähle kunstvoll vom Leben eines Pfarrers und seiner Familie während der kommunistischen Diktatur in Rumänien, teilte die Preisjury am Dienstag in Göttingen mit. Iris Wolf wurde 1977 im siebenbürgischen Hermannstadt geboren. Und das war der Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell mit meinem Kollegen Ralf Krauter. Da wird es dann unter anderem um die Corona-Schnelltests für zu Hause gehen. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.